Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen und hören miteinander 5. Mose 26, die Verse 1 bis 11. Hier redet Gott selber mit Mose und sagt: Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt. Und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin. Dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr dein Gott dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben der Herr, unser Väter, geschworen hat. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Du aber sollst vor dem Herrn, deinem Gott, anheben und sprechen: Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort als Fremder auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde dort zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Und die Ägypter misshandelten uns, unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zu dem Herrn, unserem Gott, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern, und er brachte uns an diese Städte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, und es soll geschehen, sagt der Herr, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Gott greift mit dieser Anweisung den Ereignissen weit voraus. Israel hat noch keinen Fuß über den Jordan gesetzt. Aber es ist ja keine Frage, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Mose war alt geworden. Wir sehen ihn hier auf dem Berg östlich des Jordan. Von da blickt er hinüber ins verheißene Land. Östlich des Jordan. Er sieht hinab auf die stark befestigte Stadt Jericho und das Land, das Gott seinem Volk verheißen hat. 40 Jahre lang war er mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen. Mehr als 500 Jahre zuvor hatte Gott Israels Urvater Abraham dieses Land verheißen. Jetzt sollte es endlich soweit sein. Und da gibt Gott dem Mose diese Anweisungen zum Erntedankfest. Gottes Volk soll sich der Güte Gottes erinnern, wenn es dann eines Tages im verheißenen Land lebt. Es soll Gottes Güte auch in Sicherheit und Wohlstand nicht vergessen. Und deshalb ordnet Gott dieses Fest der Erinnerung jetzt schon an. Erntedank als ein Fest der Erinnerung an die großen Wunder Gottes, an seinen bleibenden Schutz und seine Fürsorge. Und deshalb ja auch das Thema der Predigt: Erinnere dich an Gottes Güte. Erinnere dich an Gottes Güte. Auch wir brauchen diese Erinnerung, wie großartig Gott in unserem Leben schon gehandelt hat, immer und immer wieder. Und so soll Israel von den Erstlingen aller Frucht des Feldes nehmen, sie in einen Korb legen und zu dem Ort bringen, an dem der Herr seinen Namen wohnen lassen will. Auch das, liebe Geschwister, ist ja eine großartige Zusage. Eine Vorwegnahme dessen, was Gott uns fürs tausendjährige Reich und noch intensiver für den neuen Himmel und die neue Erde verheißt, dass er unter uns wohnen will. Wenn wir Offenbarung anschauen, dass Gott zeltet, seine Wohnung aufschlägt, das ist ja der neue Himmel und die neue Erde, dass die Wohnung Gottes und die Wohnung des Menschen zusammenkommen, eins werden. Und als Angeld, als Vorzeichen für diese Erfüllung beginnt das hier schon mit dem Ort der Stiftshütte und mit dem Ort des Tempels. Gott erwählt sich einen Ort, der seine Gegenwart inmitten seines Volkes markiert. Wenn nun die Israeliten mit ihrem Korb an Erstlingsfrüchten in der Hand an diesen Ort kommen, was ist das Erste, was sie hier dem Priester sagen sollen? Ich bekenne. Ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr unseren Vätern geschworen hat zu geben. Gott hat es zugesagt, Gott hat es wahrgemacht. Gar keine Frage. War das wirklich gar keine Frage? Ehrlich, Hand aufs Herz, liebe Geschwister, liebe Gäste, wie oft ist es uns vielleicht manchmal in unserem Leben schon eine Frage gewesen? Und vielleicht steckt mancher von uns gerade heute in einer Situation, wo es ihm eine Frage ist, ob Gott seine Verheißung wahr macht. Einfach weil die Widerstände, die Hürden zu groß sind. Für unsere Vorstellung unüberwindlich groß. Und Gott sich vielleicht schon lange, für unser Empfinden viel zu lange, Zeit gelassen hat, einzugreifen, die Not zu wenden. Als Mose dort auf dem Berg steht, hinüberblickt ins verheißene Land, da ist Israel eigentlich genau in dieser Lage. Denken wir an die Schwierigkeiten, an die immensen Hindernisse und Widerstände, an die mächtigen Feinde, die jenseits des Jordan auf Israel warten. Menschlich gesprochen, unmöglich, dass sie dieses Land einnehmen werden. 40 Jahre zuvor hatten sie davor schon kapituliert und mussten ja dann deshalb zur Strafe 40 Jahre durch die Wüste wandern. Jetzt sind sie wieder da. Erstmal müssen sie über den Jordan. Und dann liegt Jericho vor ihnen, diese uralte, schwer befestigte, als uneinnehmbar geltende Stadt. Gleich das erste Hindernis. Mit ihren gewaltigen Mauern. Und dahinter eine stark befestigte Stadt nach der anderen. Nicht zu vergessen mit Riesen im Land. Die Bibel erwähnt uns eine Reihe von Riesengeschlechtern, die im Land Kanaan wohnten. Die zudem bestens bewaffnet waren, vermutlich viel besser als die Israeliten. Aber Gott sagt, ihr werdet es einnehmen. Und wenn Gott es sagt, dann besteht daran auch kein Zweifel. Und Gott sagt, ihr werdet an den Punkt kommen, da schaut er zurück und erinnert euch der Güte Gottes und werdet feststellen, Gott hat sein Wort gehalten. Es kann auch gar nicht anders sein, denn wir leben in den Verheißungen Gottes, wir leben davon, dass Gott sein Wort hält. Ja, liebe Geschwister, lag und liegt unser Leben nicht auch oft so vor uns, wie Kanaan vor den Israeliten, mit Hindernissen, die unüberbrückbar erscheinen, wie der Jordan, mit Herausforderungen, die sich turmhoch vor uns erheben, wie die Mauern von Jericho, mit furchterregend durch dunkler Ungewissheit vor uns liegend, drohend, erdrückend, entmutigend. Gott sagt uns zu, du wirst es einnehmen. Du wirst an meiner Hand hineingehen, auch in diesen neuen Lebensabschnitt, den ich dir bereitet habe. Und du wirst auch in diesen Schwierigkeiten und Hindernissen meinen Segen und Beistand erfahren. Das haben wir in der Vergangenheit so erlebt. Das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Wir werden immer und immer wieder bezeugen können, Gott hat Wort gehalten. Denn der Herr hält auch in Zukunft sein Wort in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Wenn wir heute zum Erntedankfest kommen und bringen unsere Gaben, dann ist das kein Ritual, das wir vielleicht aus kirchlicher Tradition begehen. Nein, dann bekennen wir vor dem Angesicht Gottes, der ja mitten unter uns ist, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es darf uns bewusst sein, gerade auch in dieser Stunde, gerade auch im Blick auf Erntedank, der Gott, der uns so reich beschenkt, der ist mitten unter uns. Und vor ihm bekennen wir, dass er uns versorgt hat bis zum heutigen Tag mit allem, was zum Leben nötig ist. Die ganzen Verse 4 bis 9 sind ein Rückblick auf diese Versorgungsgeschichte. Erinnerung an die Güte Gottes, an seine Hilfe und an die Wunder, die er an seinem Volk getan hat. Ihr habt vielleicht auch auf die Formulierung geachtet, dass davon die Rede ist, mit ausgestrecktem Arm. Ich sage immer wieder, wenn Gott handelt, dann streckt er seinen Arm aus. Und wir wollen beten in diesen Tagen, auch an diesem Tag der Bundestagswahl, dass Gott seinen Arm auch über unserem Volk noch einmal ausstreckt. Im Moment, liebe Geschwister, hat er ihn ziemlich massiv hinter seiner Hand, seinem Rücken verborgen oder in die Hosentasche geschoben, um es mal salopp auszudrücken. Dann handelt er nicht oder wenig. Aber wenn er seinen Arm ausstreckt, dann handelt er, um Heil und Segen über ein Volk zu bringen. Und daran erinnert sich das Volk Israel zurück, wie Gott das getan hat, wie er sie mit ausgestrecktem Arm begleitet und durch eine Not nach der anderen hindurchgebracht und hindurchgeführt hat. Die Erinnerung spielt im Volk Israel bis auf den heutigen Tag eine ganz gewaltige Rolle. Es ist schade, dass wir das eigentlich vom Alten Testament, von den jüdischen Ordnungen nicht auch in unsere christlichen, kirchlichen Ordnungen so übernommen haben. Diese festen Bestandteile, wo dieses Erinnern gepflegt wird, etwa am Passafest, da fragt jedes Jahr am Passa der jüngste Sohn der Familie, warum ist dieser Tag anders? Eben als alle anderen Tage im Jahr. Und dann erzählt der Vater das große Wunder der Befreiung Israels aus Ägypten. Und so geht der Blick zurück auf die großen Taten Gottes. Genauso auch hier beim Erntefest. Immer und immer wieder, jedes Jahr mehrfach, soll das Volk Gottes sich und seinen Kindern erzählen und damit gegenwärtig machen, wieder in Erinnerung rufen, wie großartig Gott gehandelt hat. Dazu gehören auch die schweren Tage. Liebe Geschwister, es ist wichtig zu sehen, auch hier, wo der Dank und das positive Erinnern im Vordergrund steht, da werden die schweren Tage nicht verschwiegen. Mein Vater war ein umherirrender Armeer. Jahre, Jahrhunderte waren unsere Vorfahren ohne Heimat. Das ist das erste Bekenntnis, das hier abgelegt wird. Und dann die Hungersnot, die sie nach Ägypten getrieben hat, die Sklaverei in Ägypten über 400 Jahre lang, die Wüstenwanderung, die Angst vor den Riesen und vor den befestigten Städten. Die Bibel blendet die Gefahren und Widerwärtigkeiten, die dunklen Seiten des Lebens nicht aus. Sie beschönigt nicht. Diese Dinge gehören zu einem Leben auf dieser Erde unvermeidbar dazu. Aber auch darin sind wir getragen von der Güte und Liebe Gottes. Das haben wir in der Vergangenheit erfahren. So darf der Israelit bekennen, wenn er in Silo zur Stiftshütte später zum Tempel kommt. Das dürfen wir auch jedes Jahr am Erntedankfest bekennen. Und darauf soll Gottes Volk dankbar zurückblicken, nicht um in der Vergangenheit schwelgend hängen zu bleiben, sondern um aus der Vergangenheit heraus mutig in die Zukunft zu gehen. Im Wissen, diese Hilfe, diese Treue und diese Wunder Gottes werden wir auch in Zukunft erfahren. Denn Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist ja interessant, dass Gott immer wieder seine Verheißung verbindet mit der Zusage und der Begründung um meines Namens willen. Da steckt das mit dahinter, dass Gott ja derselbe bleibt. Und weil er sich nicht verändern kann, deshalb bleibt seine Treue und seine Liebe und seine Zuverlässigkeit auch unverändert dieselbe, um seines Namens willen. Noch ist Israel jenseits des Jordan. Sie haben zwar schon oben das Land eingenommen, das hier mit Gilead beschrieben ist, jetzt werden sie hier unten sein, etwas oberhalb des Toten Meeres. 5. Mose 3 berichtet von ihrem Sieg über den König Og von Basan. So ein Beispiel dieser mächtigen Riesen. Og von Basan dürfte etwa 3,5 Meter groß gewesen sein. Sein Bett jedenfalls war 4 Meter lang. Wenn wir noch ein bisschen Reserve zum Zehenausstrecken dazu rechnen, kommen wir vielleicht auf eine Lebendgröße von 3,50. Mit solchen Leuten hatte Israel zu kämpfen. Schon damals, etliche davon gab es. Aber sie haben dieses Land erobert und sie haben dieses Land des König Og von Basan bereits unter 2,5 Stämme aufgeteilt. Aber noch sind sie jenseits des Jordan und das eigentlich verheißene Land liegt drüben, auf der anderen Seite. Und dann überqueren sie den Jordan, als die Ersten mit ihren Füßen, der Bundeslade in den Händen, in den Fluss treten, da lässt Gott den Jordan austrocknen. Heute noch rätseln die Fachleute, wie es der Herr wohl gemacht haben wird. Seine Hilfe hat kein Ende, er hat unendliche Möglichkeiten. Jedenfalls kommt Israel über den Jordan hinüber trockenen Fußes. Keine Sandale bleibt stecken. Gott beseitigt mit eigener Hand das erste Hindernis. Und dann stehen sie vor dieser mächtigen Stadt Jericho. Aber auch dieses zweite Hindernis beseitigt Gott mit eigener Hand. Er bringt die gewaltigen Mauern zum Einstürzen. Was die Israeliten tun müssen, nur getreu Gottes Wort um die Stadt ziehen und blasen. Auch ein Sinnbild, liebe Geschwister. Geschichte und Vorbild. Was müssen wir tun? Einfach getreu dem Wort Gottes in der Zuversicht auf ihn das tun, was er uns geboten hat. Dass er dann hilft, ist seine Sache. Unter Josua erobert Israel das Land Kanaan und verteilt es unter seine Stämme. So dürfen sie dieses Land jetzt in Besitz nehmen. Sie dürfen ihre Weinstöcke, ihre Olivenbäume pflanzen, ihr Getreide säen. Und dann, Monate später, kommt die erste Ernte. Die erste Ernte, die sie im eigenen Land einbringen dürfen. Wir müssen nochmal zurückblicken, liebe Geschwister, damit wir uns auch so emotional, stimmungstechnisch in die Situation hineinversetzen können. Israel war bis dahin wohl mindestens 600 Jahre lang ein Land, ein Volk ohne Heimat, ein Volk ohne Land gewesen. 600 Jahre ein Volk. Abrahams, Isaaks und Jakobs Nachkommen. Aber kein Land. Mein Vater war ein umherirrender Aramäer, heimatlos. Und jetzt sind sie im Land der Verheißung nach 600 oder mehr Jahren und ernten, was auf ihrem eigenen Grund und Boden, an ihren eigenen Bäumen und Weinstöcken gewachsen ist. Und die ersten und schönsten Früchte bringen sie nach Silo, denn dort stand in diesen Tagen die Stiftshütte. Dorthin zum Allerheiligsten bringen sie jetzt die ersten Früchte des verheißenen Landes. Wenn wir uns das alles so vor Augen stellen, liebe Geschwister und Gäste, dann können wir uns vielleicht vorstellen, was das erste Erntedankfest für dieses Volk bedeutet hat. In welcher Stimmung, welcher Glückseligkeit müssen sie das erlebt haben? Sicher waren sie bis ins Tiefste ergriffen von der Liebe und der Treue Gottes. Die Erinnerungen an die 40 Jahre Wüstenwanderung sind ja noch ganz frisch. Die Wunden von den letzten Kämpfen gegen die Kanaaniter sind noch nicht verheilt. Das Kampfgetümmel von den letzten Schlachten hallt noch in ihren Ohren. Und jetzt bringen sie die ersten Früchte, die vorzüglichsten, die auserlesensten Früchte vor Gott und bekennen: Er brachte uns an dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Liebe Geschwister, das Erste gehört Gott. Da hat Israel noch nichts von seinen Trauben und Feigen gegessen, da hat es noch kein Korn gemahlen und frische Kuchen gebacken von den Erträgen des Landes. Das Erste gehört Gott. Das bedeutet Verzicht. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf unsere Situation umsetzen. Wir ernten ja nicht erst Ende September, sondern schon im Frühjahr den ersten Salat, die Erdbeeren und vieles mehr. Das können wir nicht aufheben bis Ende September oder Oktober zum Erntedankfest. Aber es geht ja um das Wesen der Sache. Nicht um ein kleinkariertes Aufrechnen, sondern ums Begreifen des Wesens. Die Botschaft ist: Gott gehört das Erste und Beste meines Lebens. Nicht der jämmerliche Rest, die abgenagten Knochen, was übrig bleibt und was wir ohne Not entbehren können. Wie viel Segen Gottes geht uns verloren, weil wir das Erste nicht Gott geben, sondern für uns selbst behalten? Dass wir Gott das Erste und Beste geben, ist Ausdruck dafür, wie sehr wir wissen, dass wir alles von ihm haben. Ausnahmslos alles. Am Erntedankfest gehen wir zu dem, aus dessen Hand wir alles empfangen haben, was wir sind und haben. Und das macht der Rückblick ab Vers 5 ja so deutlich. Da steht interessanterweise in diesem ganzen Bekenntnis gar nicht vor allem die Ernte im Mittelpunkt, sondern das ganze geschichtliche Handeln Gottes an seinem Volk Israel bis auf diesen Tag. Beginnt, wie gesagt: Mein Vater war ein umherirrender Aramäer. Ganz weit greift es zurück, bis zum Vater Abraham. Heimatlos, nicht sesshaft waren sie gewesen. Dann die Hungersnot, dort gab es zwar genug zu essen, aber sie wurden zu Sklaven gemacht. Ganz interessant auch, liebe Geschwister, und auch zum geistlich rechten Einordnen von Schwierigkeiten. Vers 5. Als ein geringes Häuflein, wird ganz ausdrücklich gesagt, kam Israel nach Ägypten. Aber mitten in der Sklaverei wurden sie zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Das ist eine geistliche Tatsache und ich denke auch ein Stück weit ein geistliches Prinzip, sicher nicht ausnahmslos. Man kann in die Bibel nie mit Mathematik rangehen. Gott handelt nicht mathematisch, grundgesetzmäßig, sondern individuell. Aber wir haben gewisse geistliche Grundprinzipien, die wir doch mit besonderer Häufigkeit wahrnehmen können. Mitten in Ägypten, mitten in den tiefsten und schwersten Stunden des Volkes Israel, erfüllt Gott die zweite Verheißung, die er Abraham gegeben hat. Nicht in den saftigen, fruchtbaren Jordanebenen wächst Israel zum großen Volk heran, nicht auf den luftigen Höhen des Gebirges Juda, sondern in den Lehmgruben Ägyptens. Aber da hat Gott sie herausgeholt. Endlich erhört der Herr ihr Wehklagen und führt sie aus Ägypten heraus. 40 Jahre lang hat Gott sein Volk in der Wüste bewahrt. Sie hungerten. Und sie dürfen bekennen: Gott hat unseren Hunger gestillt. Sie blicken zurück Auf dem rechten Bild sehen wir, wie sie das Manna, auf dem linken, von euch aus genau, das Manna einsammeln. Und sie hatten Durst und Gott gab ihnen Wasser zu trinken aus dem Felsen. Bitteres Wasser macht er süß. Mit Zeichen und Wundern seiner Treue hat Gott sein Volk geführt. Er hat ihre Feinde vor sich hergetrieben und Israel ins gelobte Land geführt. Und nach 40 Jahren hat Gott wieder eine Verheißung wahrgemacht und sie an diesen Ort gebracht, in dieses Land, das so fruchtbar ist, dass man sagt, dass darin Milch und Honig fließt. Rückblickend auf diese großartige Geschichte der Bewahrung und Fürsorge Gottes soll also der Israelit mit seinem Korb stehen vor Gott und bekennen: Jetzt bringe ich die ersten Früchte dieses Landes, das der Herr uns geschenkt hat. Nicht ein paar Sack Mehl, ein paar Fässer Wein bedenkt Israel in dieser Stunde, seine ganze Geschichte bedenkt es vor Gott. Liebe Geschwister, wenn wir da auch so zurückblicken, biblischer Glaube ist geschichtlicher Glaube. Biblischer Glaube ist geschichtlicher Glaube. Und es ist auch für uns alle wichtig, rückblickend und insbesondere für unsere noch Jüngeren vorausblickend. Christsein heißt nicht, dass ich einmal mein Leben Jesus übergeben habe, seine Vergebung der Sünden und jetzt punktuell da und dort mal mit Jesus vielleicht mal was erlebe oder nicht. Und dann irgendwann mal hoffentlich am Ziel der Ewigkeit ankomme. Christlicher Glaube ist geschichtlicher Glaube. Da geht es um die ganze Geschichte meines Lebens von dem Augenblick an, in dem ich mein Leben dem Herrn Jesus in die Hände gelegt habe und gesagt: Herr, jetzt, Herr, mach du zu deiner Ehre was draus. Jetzt will ich die Wunder und die Fürsorge von dir mein Leben lang erfahren. Und dann sollen wir die Geschichte unseres Lebens rückblickend betrachten und staunen, wie viel von den Wundern Gottes wir erfahren haben. Und wir sollen nach vorn schauen, erwartungsvoll und zuversichtlich, dass wir von diesen Wundern auch morgen und übermorgen, nächstes Jahr und übernächstes Jahr, bis der Herr wiederkommt, weiteres erfahren. Wie Gott seine Geschichte mit meinem Leben und in meinem Leben schreibt. Biblischer Glaube ist geschichtlicher Glaube. Und nicht einfach nur in der Geschichte des Lebens anderer, sondern hoffentlich in der Geschichte meines eigenen Lebens. Gott will Geschichte schreiben in deinem und meinem Leben. Und wenn du ein lebendiges Kind Gottes bist, dann hat Gott bereits angefangen, Geschichte zu schreiben in deinem Leben. Und auch wir können ja zurückblicken wie das Volk Israel. Es ging durch viel Schweres. Wenn wir das alles hier erzählen wollten, jeder anfangen würde, unsere bisherige Lebensgeschichte mit allen Enttäuschungen, Verletzungen, Missbrauch an Leib und Seele, es gäbe eine lange Leidensgeschichte. Und ich hatte schon gesagt, wir müssen das nicht verdrängen. Das alles war ja kein Traum, es war Wirklichkeit, oft sehr schmerzliche, durchlebte Wirklichkeit. Aber eben durchlebte Wirklichkeit. Der Herr hat durchgeholfen, der Herr hat getragen, bis zum heutigen Tag. Mancher steckt vielleicht noch mittendrin in mancher Not. Und auch da darf er wissen: Der Tag wird kommen, an dem ich dankbar zurückblicken werde auf diese Zeit, auf diese Not. Und ich werde staunen, wie gewaltig Gott geholfen, wie wunderbar er alles gemacht hat. Hier stehe ich heute in der Gegenwart Gottes. Und wenn ich zurückblicke, dann darf ich sagen: Der Herr hat geholfen. Und wenn ich nach vorn blicke, dann darf ich gewiss sein: Der Herr wird helfen. Wir ziehen weiter hinein in den nächsten Lebensabschnitt, den Gott uns vorbereitet hat. Israel hatte ein klares Ziel vor Augen. Das verheißene Land, Mose stand auf dem Berg und konnte hinübersehen. Er sah es vor sich liegen. Israel wusste, wohin es geht. Vielleicht wissen wir nicht, wohin der nächste Lebensabschnitt uns bringen wird, welche Veränderungen auf uns warten. Aber wir sind gewiss, Gott wird uns führen. Er nimmt uns weiter an der Hand. Er kennt das Ziel. Wir müssen es nicht kennen. Es genügt, dass Gott weiß. In einem Jahr, dem nächsten Erntedankfest, werden wir wieder sagen können, der Herr hat Wort gehalten. Der Herr ist treu gewesen. Bis hierher hat der Herr geholfen. Denn der Herr sorgt für alles auch in Zukunft. Und so mündet der Blick zurück und der fröhliche Blick nach vorn in ein Freudenfest im Angesicht des Herrn. Beim Lesen des Alten Testaments hat mich immer wieder überrascht, wie oft die Bibel davon berichtet, ja, wie Gott es ausdrücklich gebietet, dass sich Israel vor seinem Angesicht freuen und feiern soll. Das ist auch eine Botschaft, die leider in der christlichen Gemeinde und Verkündigung nach meinem Dafürhalten viel zu kurz kommt. Manche meinen, ein Leben mit Jesus wäre eine ziemlich triste Angelegenheit und irgendwann mal im Himmel wird es dann schön. Aber bis dahin muss man halt Zähne knirschen und irgendwie durchhalten. Nein, das Gegenteil ist der Fall, liebe Geschwister. Paulus gebietet es ja ausdrücklich, auch im Neuen Testament. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Warum? Der Herr ist nahe, nicht erst im Himmel, heute schon. Es gilt jeden Tag und an Erntedank ganz besonders. Stellvertretend für viele will ich nur eine weitere Stelle im Alten Testament nennen. Ihr seht es hier, 5. Mose 12, 7 und ich habe so Kernabschnitte farblich hervorgehoben und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott. Gott will, dass sein Volk sich in seiner Gegenwart freut und feiert. Die großen Feste, auch die großen Opferfeste, an denen es Fleisch gibt in Hülle und Fülle, was sonst Jahr über kurz gehalten war, werden gefeiert im Umfeld der Stiftshütte und des Tempels vor dem Herrn, eurem Gott. Essen und euch freuen. Ihr und eure Familien an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr dein Gott dich gesegnet hat. Alle sollen sich freuen vor dem Herrn. Warum vor dem Herrn? Weil sie alles vom Herrn haben und weil der Herr gerne ein dankbares Volk um sich hat, das sich an seiner Güte freut. Genau das wollen wir auch heute tun, liebe Geschwister. Wir essen und freuen uns vor dem Herrn, unserem Gott. Wir danken ihm für alles, womit er unser Leben gesegnet und reich gemacht hat. Wir sind heute beieinander, um vor Gott ein Freudenfest zu feiern. Und passend dazu singen wir auch miteinander den Chorus gleich. Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Rückblickend und vorausblickend in die Zukunft. Wir werden auch morgen Grund haben, fröhlich zu sein. Amen.